Ja, herzlich willkommen zum letzten Abend der Sommerbibelschule. Das letzte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea mit der Überschrift Die lauwarme Gemeinde. Ich gebe zu, das, was du jetzt hörst, ist nicht der Vortrag von gestern Abend. Ich habe einfach vergessen, im richtigen Moment auf den Knopf zu drücken und den Vortrag aufzunehmen. Aber damit du dir das jetzt trotzdem noch anhören kannst, nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit heute Morgen und nehme den Vortrag nochmal auf. Ja, die Gemeinde in Laodicea war eine reiche Gemeinde, die sich selbst genügt hat, die geglaubt hat, sie hat alles, sie hat keine Bedürfnisse. Aber Jesus bezeichnet sie als lau und fällt auch das Urteil, wenn sie lau bleibt, dass er sie dann ausspeit aus seinem Mund. Das ist natürlich ein hartes Urteil und diese Worte, die wir gleich auch noch lesen werden, lau, warm, kalt, führen uns beim ersten Hören, beim ersten Lesen direkt in Richtung Temperatur. Aber wenn man länger über den Text nachdenkt und tiefer einsteigt, wird man merken, wie so vieles im Buch der Offenbarung symbolisch gemeint ist, dass auch das ein Bild ist. Also die Lauheit, die Wärme und die Kälte stehen jetzt nicht für die Temperatur des Glaubens, denn Jesus sagt an der Stelle, wir lesen es auch gleich zusammen, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien. Gott hat gar kein Interesse daran, dass wir kalt im Glauben sind. Deshalb ist mit dem Kalt oder Warm sein, was Jesus sich wünscht, was anderes gemeint als jetzt die Temperatur unseres Glaubens. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es um Erkennbarkeit geht, um Klarheit und um ein Widerspiegeln in dieser Erkennbarkeit und Klarheit der Identität von Jesus. Ich möchte auch jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir uns mit dem Text beschäftigen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen derselbe bist wie gestern Abend. Ich danke dir, dass wir immer und zu jeder Zeit Zugang zur Bibel haben, Zugang zu den Worten, die aufgeschrieben wurden, die gesammelt wurden. Du warst der Herr darüber, als der Kanon, die Sammlung der Schriften der Bibel entstanden sind. Und du hast die Möglichkeit, durch die Worte der Bibel zu uns zu sprechen, auch uns zu helfen, uns selbst in deinem Licht zu erkennen und auch zu erkennen, wozu du uns berufen hast, was unsere neue Identität in dir ist. Ich bitte dich, erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist für diesen Vortrag, aber erfülle du auch denjenigen, der zuhört, mit deinem Heiligen Geist, dass er versteht und begreift, was du ihm oder ihr ganz persönlich sagen möchtest. Das bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, dann lesen wir zunächst einmal den Text aus der Offenbarung 3, die Verse 14 bis 21. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So viel zum Text. Gott segne sein Wort an uns allen. Der Aufbau des Vortrags ist so, dass ich zuerst auf diesen historischen Kontext eingehen werde, nämlich Informationen zu Laodicea geben werde, wie es damals war. Heute existiert die Stadt nicht mehr, aber sie liegt in der Nähe des heutigen türkischen Denizli. Dann werde ich zum Bibeltext kommen und auf die vier Abschnitte eingehen, die Michael Slama schon in seinem ersten Vortrag herausgearbeitet hat, die eigentlich auf jedes Sendschreiben zutreffen, das zuerst die Identität dessen, der spricht, vorgestellt wird. Dann kommt ein Lob, nicht immer, aber in den meisten Fällen, gefolgt von einem Tadel mit einem Hinweis auf den Mangel, die Bedürfnisse. Und dann kommt eine Warnung oder eine Korrektur, ein Ratschlag und zum Schluss eine Verheißung. Diesen vier Dingen wollen wir uns auch in Bezug auf diesen Text widmen. Und ganz am Ende wollen wir uns natürlich auch fragen, was das für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde bedeutet. In der Bibel wird Laodicea natürlich in der Offenbarung erwähnt, aber auch im Kolosserbrief. Und das verwundert nicht, weil Kolossä, die Stadt Kolossä oder der Ort, sehr nah an Laodicea lag. Und ich habe eine Karte gefunden, wo man das sehr schön sieht, dass drei Städte, Hierapolis, Kolossä und Laodicea, sehr nah beieinander liegen, ungefähr 10 Kilometer, alle voneinander entfernt, wie in einem Dreieck, und zwar im Lykos-Tal. Lykos ist ein Fluss und an diesem Fluss gab es verschiedene Ortschaften. Und diese drei Ortschaften lagen auch an einer sehr wichtigen Handelsroute von Ephesus, was westlich davon liegt. Also von Ephesus die Handelsroute Richtung Osten. Da ist man dann an Laodicea, Hierapolis und Kolossä vorbeigekommen. Laodicea hat im 1. Jahrhundert nach Christus Erdbeben erlebt, wurde zweimal zerstört. Die Leute haben es aber geschafft, sich diese Stadt wieder aufzubauen. Und obwohl wir einen Brief an die Kolosser in der Bibel haben, war eigentlich zur Zeit, also 2. Jahrhundert nach Christus, 1. Jahrhundert nach Christus, Laodicea eigentlich berühmter als Kolossä. Kolossä war eher unbedeutend zu dem Zeitpunkt. Auch bedeutend war Hierapolis mit seinen warmen Thermalquellen, Heilwasser. Und dieses Heilwasser hat auch in Laodicea eine Rolle gespielt. So wie es beschrieben wird bei meinen Recherchen, ich habe am meisten Wikipedia genutzt, kann man es vielleicht vergleichen mit einer heutigen Kurstadt. Also dort sind Pilger hingekommen, die in diesen Quellen gebadet haben, die dann in Laodicea schöne Stoffe einkaufen konnten. Denn Laodicea wurde eine Finanzmetropole auf dieser Handelsroute, weil dort eine Alternative entdeckt wurde, Stoffe purpurfarben zu färben. Bisher kannte man nur die Technik mit syrischen Purpurschnecken, aber man hat in Laodicea eine rote Pflanzenwurzel gefunden, die in Verbindung mit diesem Wasser, wenn man das damit verdünnt hat, auch Stoffe purpurfarben färben konnte. Und dann war man natürlich nicht mehr auf die teure Methode der syrischen Purpurschnecken angewiesen. Und das hat Laodicea ja Ruhm und Reichtum gebracht, dass dort eben eher reiche Leute hingegangen sind, sich diese Stoffe gekauft haben, dort auch hingegangen sind, um sich zu erholen, um in diesem Wasser zu baden, um Heilung zu bekommen für Hautkrankheiten. Und es wurde aus diesem Wasser durch eine spezielle Zusammensetzung auch eine spezielle Augensalbe hergestellt. Und das ist interessant, einfach auf dem Hintergrund dessen, dass diese Augensalbe oder das Symbol der Augensalbe ja auch in diesem Sendschreiben eine Rolle spielt. Dann im 5. Jahrhundert hat die Stadt an Bedeutung verloren und wird auch nicht mehr erwähnt. Es fand sogar ein Konzil der Kirchenväter in Laodicea statt. Ich gebe zu, im Theologiestudium habe ich davon nichts gehört. Es war auch kein so bedeutendes Konzil. Wahrscheinlich ist es deshalb auch nicht so in die Kirchengeschichte eingegangen. Es gibt auch einen Brief an die Laodicea, der so wahrscheinlich auch nicht mehr vorhanden ist, sondern verloren gegangen ist. Es gibt verschiedene Leute aus damaliger Zeit, die den Anspruch erheben, sie wüssten, was der Brief an die Laodicea ist. Dieser Brief wird im Brief an die Kolosser erwähnt. Da lese ich uns mal vor in Kapitel 4, Vers 13 bis 16. Paulus schreibt ab Vers 13, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Da haben wir also die drei Städte. Der Brief geht an die Leute in Kolosse, aber Paulus grüßt und erwähnt auch am Anfang des Briefes in Kapitel 2 die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis. Das war also wirklich so ein kleines Dreieck. In jedem Ort gab es jüdische Gemeinden. Es ist auch durch Ausgrabungen bewiesen worden. Und eben aus den jüdischen Gemeinden sind auch jüdisch-christliche Gemeinden entstanden. Weiter schreibt er in Vers 14, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea, also ganz klar, dass es dort auch eine Gemeinde gibt, und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Und jetzt kommt's, dass ihr auch den von Laodicea lest. Also da wird ein Brief erwähnt, der an die Laodicea geschrieben wurde, beziehungsweise der von dort geschrieben wurde und an andere Gemeinden geschickt wurde. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wo dieser Brief geblieben ist. In der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung der ganzen Bibel, die Luther auch vorliegen hatte, als er ins Deutsche übersetzt hat, da gibt es einen Laodicea-Brief, aber man war sich eben gar nicht einig, ist das wirklich der ursprüngliche, der originale Brief oder hat hier jemand einfach Verse von Paulus aus anderen Briefen genommen und einen Brief draus gebastelt. Manche haben auch gesagt, der Epheserbrief ist eigentlich der Brief an die Laodicea, was ich persönlich nicht glaube, denn Ephesus war ja eine sehr bedeutende Stadt und ich bin mir sehr sicher, dass dort es auch eine christliche Gemeinde gegeben hat, an die Paulus geschrieben hat. Manche sagen, der Philemon-Brief könnte der Laodicea-Brief sein. Also da gibt es viele verschiedene Theorien, aber man weiß nichts Genaues. In unserem Kanon der Bibel, in unserer Sammlung der Bibel, ist er nicht aufgenommen. In manchen Apokryphen, das heißt außerbiblischen Quellen und Schriften, findet man ihn, aber wie gesagt, die Herkunft ist sehr umstritten. Genau. Jetzt gucke ich gerade, ob ich noch was vergessen habe, aber ich glaube, soweit reicht es erstmal als Hintergrund für Laodicea. Dann kommen wir zum Aufbau dieses Sendschreibens und es beginnt mit Vers 14. Ich lese ihn uns nochmal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Und das fand ich so cool beim drüber nachdenken über diesen Text und einsteigen in die Tiefe dieses Textes, in die Tiefe dieses Sendschreibens. Es ist ja völlig klar, dass die Sendschreiben aus Liebe angetrieben sind. Wenn man sie einfach so liest, ohne drüber nachzudenken, ohne den Heiligen Geist, wird man vielleicht denken, boah, das ist ja ein Jesus, der richtig streng ist, der gemein ist, der genau hinguckt, der Gott mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber dann liest man die Texte nicht richtig, wenn man zu dieser Deutung kommt. Natürlich sagt Jesus hier an einer Stelle, ich suche sie gerade mal, wen ich liebe, den züchtige ich. Ich gucke nochmal, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Das heißt, das Anliegen von Jesus ist Umkehr, ist Wiederherstellung, ist Heilung. Die Motivation dieser Sendschreiben, dieser Korrekturen und Ratschläge ist Liebe. Jesus will, dass die Gemeinden gesund werden. Er will, dass die Gemeinden seine Identität widerspiegeln. Und ich glaube, genau darum geht es in diesem Brief. Es geht um die Identität Jesu und es geht um die Identität der Gemeinde Jesu, die Jesus widerspiegeln soll in seiner Identität. Und letzten Endes dann eben auch auf uns persönlich gemünzt. Es geht um unsere Identität als Jesu Nachfolgerinnen und Nachfolger, als Gottes Töchter und Söhne, als Gottes Kinder. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie wird Jesus uns hier vorgestellt? Was ist seine Identität? Und dann steht hier, Das sagt der, der Amen heißt. Jesus heißt Amen. Jesus ist das Amen, die Bestätigung, die Bekräftigung aller Verheißungen, die Gott seit Beginn der Schöpfung gemacht hat, seinem Volk Israel, die er Abraham gemacht hat, Isaak, Jakob, später dann Mose, David, durch die Propheten, durch Jesus. Jesus ist das Ja auf alle Verheißungen, die Gott jemals den Menschen gemacht hat. Jesus ist die Bekräftigung dessen, was Gott mit den Menschen vorhat. Er ist der neue Bund. Mit Jesu Blut ist der neue Bund besiegelt, der uns das Ja für alle Verheißungen erkauft hat, ohne dass wir es verdient hätten. Wir haben es nicht verdient, aber er ist das Amen, er ist das Ja. Gott spricht ein bedingungsloses Ja zu uns. Und nicht nur das, Jesus ist auch, und jetzt zitiere ich wieder diesen Brief, der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus ist treu, er ist zuverlässig, was er sagt, das hält er. Na, Amen heißt ja auch Beständigkeit, Bestätigung, Bekräftigung. Er meint das, was er sagt. Gott ist eben kein nicht erkennbarer Gott. Gott ist kein farbloser, hin und her schwankender Gott, der mal das sagt, aber eigentlich was anderes meint. Und ich glaube, dass genau das mit diesen Worten warm, kalt und lau gemeint ist. Es geht um Erkennbarkeit. Ist es warm oder ist es kalt? Das sind Urteile, die wir erkennen können. Wir können in Wasser greifen und sagen, okay, das ist kalt, wenn es sich in der Nähe von 0 Grad befindet. Oder wir können ins Wasser greifen und sagen, das ist warm. Aber wenn es lau ist, dann können wir die Temperatur nicht wirklich bestimmen. Und wir wissen nicht, wird es jetzt kälter oder wird es wärmer. Lau ist ungenau. Wir kennen vielleicht auch das Spiel Topfschlagen. Wenn dann jemand sagt, es wird heiß, dann wissen wir sind nah dran. Und heiß heißt, wir sind am Ziel. Und kalt heißt, wir sind total an der falschen Stelle. Aber lau ist so, wo bewege ich mich hin, in welche Richtung? Wo wird's wärmer, wo wird's kälter? Eine Lauheit hinterlässt beim Gegenüber Fragen, eine Unsicherheit. Ein lauer Mensch ist ein Mensch, der nicht wirklich erkennbar ist in seiner Identität. Ich bin mir nicht sicher, meint er das, was er sagt? Steht er zu seinem Wort? Und so ist Jesus eben nicht. Jesus ist überhaupt nicht lau. Jesus, Gott, der Heilige Geist sind klar in ihren Worten. Was Gott sagt, das meint er auch. Das Wort, mit dem Gott die Welt geschaffen hat, war ein klares Wort. Der hat nicht viel drum herum geredet oder sich überlegt, mache ich so, sondern er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Er hat gesagt, es soll eine Trennung sein zwischen dem Wasser über der Erde und dem Wasser auf der Erde und es wurde. Und genau so spricht Gott auch in unser Leben. Gottes Wort ist klar. Natürlich müssen wir es erforschen und wir dürfen Fragen stellen, aber es geht um die Erkennbarkeit. Und dann steht hier noch der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus war im Anfang bei Gott. Wir denken an den Johannesprolog. Im Anfang war das Wort, dieses klare, eindeutige, wahrhaftige Wort, mit dem die Welt geschaffen wurde. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Jesus ist das Wort, mit dem Gott die Welt geschaffen hat. Jesus ist die Weisheit und die Erkenntnis in Person. Jesus ist die Weisheit und Erkenntnis und Einsicht Gottes, die Mensch wurde. In Jesus dürfen wir erkennen, wie Gott selber ist. Gott und Jesus sind eins. Und wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann wird er uns genau dieses Wesen Gottes, dieses Wesen Jesu offenbaren. Und der Heilige Geist will genau dieses Wesen der Klarheit, der Erkenntnis, der Weisheit in uns hervorbringen. Wahrhaftig zu sein, auch das ist ein Attribut, was hier Jesus identifiziert oder interpretiert. Wahrhaftig zu sein heißt, ich darf ehrlich sein, aufrichtig. Ich darf ich selbst sein. Ich muss mich nicht verstellen. Und leider kommt es immer wieder dazu, dass Christen sich verstellen, weil sie denken, ich muss einem bestimmten Bild entsprechen als Christ. Aber das musst du nicht. Gott ist der Schöpfer. Gott bringt das wahre Spiegelbild Jesu in dir hervor. Das Einzige, was deine Aufgabe ist, ist umzukehren, täglich, regelmäßig, immer wieder neu und Jesus in dein Leben einzulassen, wenn er anklopft, das kommt ja auch noch in dem Text vor, ihn einzuladen und in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Wenn er in deinem Herzen ist, in deinem Leben, er wird sichtbar werden. Da brauchst du dir gar keine Sorgen drum zu machen. Aber was gehört eben dazu? Denn er kritisiert ja die Gemeinde in Laodicea. Und jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, nämlich leider kein Lob in diesem Falle, sondern ein Tadel. Jesus sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Wow, das ist ja mal ein richtiger Tadel. Ausgespien zu werden aus Jesu Mund. Also diese Gemeinde schmeckt Jesus nicht. Und warum nicht? Weil sie eine falsche Selbstwahrnehmung hat. Die Gemeinde denkt, und das passt zu den Hintergründen, die wir uns über Laodicea erarbeitet haben, diese Gemeinde denkt, ich bin reich. Ich habe genug, ich brauche nichts. Und ich glaube, hier ist wirklich gemeint, dass die Gemeinde denkt, sie ist finanziell reich. Sie können sich alles leisten. Sie können sich dieses Thermalwasser leisten. Sie können sich die teure Augensalbe leisten. Sie können sich um ihren Körper kümmern, um ihre Haut. Sie können sich teure Kleider kaufen. Und Jesus sagt, das alles ist äußerlich. In Wahrheit, in deinem Herzen bist du arm. Und da ist jetzt eben nicht die materielle Armut gemeint, sondern eine geistliche Armut. Du bist eigentlich arm, du bist bemitleidenswert, du bist jämmerlich. Du bist auch blind. Obwohl du dir diese teure Augensalbe kaufen kannst, bist du geistlich blind. Und bloß, mit dem Wort bloß, ist nackt gemeint, aufgedeckt, beschämend. Eben weil du in Wahrheit, in den Augen Gottes, gar nicht reich bist, eher arm, bedürftig. Und das ist der Punkt, um den es geht in diesem Sendschreiben, die Selbstwahrnehmung dieser Gemeinde, die Selbstwahrnehmung dieser Christen war falsch. Sie glaubten reich zu sein, waren aber eigentlich arm. Sie glaubten sehend zu sein und waren eigentlich blind. Sie glaubten nicht bedürftig zu sein und waren doch sehr jämmerlich und bedürftig. Wie kommt es denn zu so einer falschen Selbstwahrnehmung? Das kann ja jedem von uns passieren. Ich glaube, das kommt daher, wenn wir uns nicht regelmäßig im Licht der Wahrheit Gottes spiegeln. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich regelmäßig, täglich und auch mehrmals täglich, dass wir wirklich unser ganzes Leben in Gemeinschaft mit Jesus leben, dass wir mit dem Bewusstsein leben, wir sind Gottes Kinder, der Heilige Geist lebt in uns, wir sind neue Kreaturen, wir gehören zum neuen Bund. Und dass wir das immer wieder auch einüben, dass wir täglich wirklich in der Bibel lesen, egal wie viel oder wie wenig, dass wir täglich beten, dass wir im Gebet unser Herz vor Gott ausschütten, unser Herz reinigen, dass wir auch den Heiligen Geist fragen, was willst du mir sagen, was willst du mich lehren? Dass wir Jesus den Lob und die Ehre geben, die ihm gebühren. Dass wir täglich uns reinigen lassen durch sein Wort. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Dass wir uns täglich daran erinnern, dass wir teuer erkauft sind durch das kostbare Blut von Jesus. Dass er uns befreit hat. Ich glaube, dass wir nur im Spiegelbild der Identität Jesu uns selber erkennen, so wie wir wirklich sind, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Lücken und Fehlern. Und dass es aber gut ist, weil im Spiegel Jesu wir geliebt sind, weil wir wissen dürfen, Jesus ist barmherzig, er liebt uns. Wenn er uns Ratschläge gibt oder Korrekturen, dann nur, weil er uns liebt. Und jetzt kommt die Korrektur ab Vers 18 oder der Ratschlag. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Okay, hier werden drei Dinge genannt, die sich wie ein roter Faden durch die Bibel ziehen Und die Christen in Laodicea werden genau gewusst haben, wovon hier die Rede ist. Es geht um geläutertes Gold, es geht um weiße Kleider und um Augensalbe. Was ist mit dem geläuterten Gold gemeint? Es ist nicht echtes Gold gemeint, es geht nicht um materiellen Reichtum. Die Leute sollen sich kein echtes geläutertes Gold kaufen, auch wenn das natürlich nicht schlimm ist, wenn man in Gold investiert oder welches welches besitzt. Aber dieses Gold steht hier als Symbol für einen geläuterten, gereinigten, geprüften Glauben. Wenn in der Bibel von Silber oder Gold, das im Feuer geläutert wird, die Rede ist, dann geht es immer um eine Glaubensprüfung. Wie es zum Beispiel auch im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Vers 7 heißt: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Glaubensprüfungen, Anfechtungen, Herausforderungen, die lässt Jesus zu, damit sich unser Glaube bewähren kann, damit unser Glaube gereinigt wird, dass wir wirklich uns allein auf ihn verlassen und nicht mehr auf uns selbst. Jeder Christ wird früher oder später eine Glaubensprüfung durchmachen. Und dann geht es darum, dass wir festhalten an ihm. Hiob hat an Gott festgehalten. Jeremia hat an Gott festgehalten. Und Jesus hat an Gott festgehalten. Im Leiden, im Sterben, in der Herausforderung, in der Entbehrung. Paulus wurde herausgefordert, er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde gefoltert, aber er hat an Gott festgehalten. Und das ist dieses gereinigte Gold, um das es hier geht. Und da geht es eben auch um die Identität, um die Klarheit, um die Erkennbarkeit. Da wird alles Unnütze weggespült, alles Schmutzige weggespült, alles, was ich da noch reinmischen will. Es geht um Klarheit und Erkennbarkeit. Und das finden wir eben auch an vielen anderen Stellen, zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 48, Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, also Israel, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Sprüche 21, Vers 7. Ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tiegel und das Gold im Ofen. Also das ist ein Bild, da wussten die Christen in Laodicea direkt, okay, hier geht es nicht um richtiges Gold, sondern hier geht es um unseren Glauben, der sich auch in Prüfungen bewähren muss. An Gott zu glauben, wenn wir reich sind, wenn wir uns alles leisten können, wenn wir jedes Problem direkt lösen können mit Geld, das ist nicht schwer. Aber dann ist unser Vertrauen auch nicht in Jesus oder in Gott, sondern in unser Geld. Dann vertrauen wir Mammon. Und wenn Gott dieses ganze Geld mal wegnimmt, oder uns in eine Situation bringt, wo uns das Geld nichts hilft, dann muss sich unser Glaube bewähren. Die weißen Kleider, die zweite Sache, auch das ist ein Bild, was immer wieder in der Bibel vorkommt, vor allen Dingen im Buch der Offenbarung, auch im Sendschreiben an die Christen in Sardes wird es erwähnt, in Offenbarung 3 im selben Kapitel, Vers 4. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Diese weißen Kleider werden auch hier erwähnt. Und sie stehen natürlich auch für die Reinheit, für das Reingewaschensein von Sünde und Schuld. Und das ist etwas, was wir niemals selber hinkriegen würden, sondern was Jesus für uns durch sein vergossenes Blut erwirkt hat. Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Dass es durch Jesus passiert, dass wir unsere Kleider waschen dürfen in seinem Blut. Eigentlich ein Paradox, aber es ist ja auch nur ein Bild, dass unsere Kleider hell und weiß werden durch das, was Jesus für uns getan hat. Und auch hier spiegeln die weißen Kleider Jesus wider. Uns wird erzählt von dem Berg der Verklärung, wo Jesus verklärt wurde in Markus 9, Vers 3. Und seine, also Jesu Kleider, wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Darum sollen auch wir mit weißen Kleidern angetan werden. Man kann auch das Gegenteil davon wären zum Beispiel Trauerkleider oder beschmutzte Kleider. Im Alten Testament lesen wir oft davon, in Sack und Asche gehen oder die Kleider zerreißen als Zeichen der Buße und Umkehr. Und dann mit neuen, mit weißen Kleidern angetan oder angezogen zu werden, steht für eine Erneuerung, für einen neuen Menschen, für einen Neuanfang. Und genau das ist Jesu Anliegen, Jesu Motivation für dieses Sendschreiben. Er will, dass die Christen in Laodicea nicht ihre teuren Purpurstoffe anziehen, sondern er will, dass sie geistliche weiße Kleider tragen. Er möchte gereinigte Herzen dort sehen. Er möchte einen geistlichen Reichtum hervorbringen. Und jeder, der getauft ist auf den Namen von Jesus Christus, so schreibt es Paulus im Galater 3, Vers 27, die haben mit der Taufe Christus angezogen. Das soll unser Kleid sein. Ein Kleid, das einem Brautkleid ähnelt, dem Schmuck einer Braut oder dem Schmuck der Kleidung eines Bräutigams. So sollen wir in heiligem, herrlichen Schmuck vor Jesus stehen und ihm alle Ehre geben und ihn auch widerspiegeln in unserer Freude, in unserer Dankbarkeit, in unserem Lobpreis. Unser Lobpreis ist ein Spiegel der Identität Jesu in Reinheit und Klarheit, in der Erkennbarkeit. Auch in Jesaja zum Beispiel, wenn in Kapitel 60 in Vers 3 die Rede davon ist, dass uns Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden sollen, dann ist das genau das, was Jesus für uns erwirkt hat. Manche erinnern sich vielleicht an die Sonntagskleidung, da hat man eben was Gewaschenes, was Sauberes, was Schönes, was Wertvolles angezogen. Und auch das ist ja letzten Endes ein Symbol dafür, dass Jesus uns in neue Kleider kleidet, in weiße, reine Kleider, wenn er in unserem Leben präsent ist. Und dann noch die Augensalbe. Und auch das ist natürlich was, was wir in der Bibel immer wieder finden, dass Gott die Augen der Blinden sehend macht. Wir denken an die Heilungsgeschichten, zum Beispiel Bartimäus, der sehend wurde, oder auch ein anderer, wo Jesus keine teure Augensalbe hatte, sondern Jesus hat einfach seine Spucke und Sand genommen und daraus eine Paste gemacht, die er auf die Augen des Blinden getan hat, die er dann abgewaschen hat und er wurde sehend. Es geht also um die Berührung durch Jesus, die uns sehend macht und nicht irgendwelche teuren Wässerchen und Salben, die uns vielleicht äußerlich helfen, aber die die Augen unseres Herzens nicht erhellen und sehend machen. Paulus schreibt im Brief an die Epheser, dass er sich wünscht, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden, dass die Augen des Herzens erkennen, zu welcher Hoffnung man berufen ist, zu welchen himmlischen Segnungen wir berufen sind, welches Erbe für uns bereitsteht. Und diese Sicht der Dinge, diese offenen, sehenden Augen im geistlichen Sinne, die wünscht sich Jesus für jeden Christen und hier persönlich eben auch für die Gemeinde in Laodicea. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Jesus hat auch die Macht, Menschen blind zu machen. Er hat gerade den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder vorgeworfen, ihr denkt, ihr seid sehend, aber ihr seid eigentlich blind. Und genau denselben Vorwurf macht er hier der Gemeinde in Laodicea. Ihr denkt, ihr wisst alles, ihr seht alles, ihr habt die Erkenntnis, aber ihr habt sie nicht. Ihr seid blind in Wahrheit. Und Jesus ist der Einzige, der unsere Augen berühren kann und uns sehend machen kann. Genau. Und auch Johannes fragt im Gefängnis, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, geht zurück und sagt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund. Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das heißt, dass Blinde wieder sehen können, nicht nur körperlich, also real, materiell, sondern auch geistlich sehen können. Das ist das Anliegen Jesu und dafür ist er in die Welt gekommen. So, das sind also diese drei Dinge. Und jetzt kommen wir zum vierten Abschnitt dieses Sendschreibens, nämlich der Verheißung, die Jesus macht. Jesus kritisiert ja nicht einfach nur, sondern er will, dass diese Gemeinde zurechtkommt, dass sie ihren wahren Reichtum erkennt, dass sie zu ihrer wahren Identität kommt, dass sie erkennbar wird, dass sie warm wird, kalt wird, in dem Sinne nicht kalt im Glauben, sondern erkennbar. Es geht um die Identität dieser Gemeinde, die Jesu Identität widerspiegeln soll. Und wie kann das geschehen? Indem wir umkehren, indem wir Buße tun und indem wir Gemeinschaft haben mit Jesus und mit ihm das Abendmahl feiern und immer wieder uns reinigen lassen von ihm. Ab Vers 20 kommt die Verheißung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, also wer durchhält, wer geläutert ist, wer Glaubensprüfungen durchsteht, wer sich immer wieder reinigen lässt, wer immer wieder seine Kleider wäscht in meinem Blut, wer immer wieder seine Augen öffnen lässt und sehend wird im geistlichen Sinne, der, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, Jesus unser Vorbild, dem wir nachfolgen, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also Jesu Anliegen ist, sich zu versöhnen mit den Gläubigen, mit seiner Gemeinde, mit den Bußfertigen. Jesus verheißt Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, mit dem Schöpfer. Geschöpf und Schöpfer werden miteinander verbunden, werden miteinander eins im Abendmahl. Paulus vergleicht das an anderer Stelle mit dem Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, die körperlich eins werden. So soll der Gläubige in der Feier des Abendmahls mit Jesus eins werden. Er trinkt im übertragenen Sinne das Blut Jesu, er isst im übertragenen Sinne den Leib Jesu und wird eins. Das, was wir trinken und was wir essen, geht in unseren Körper über. Das ist ein großes Geheimnis und selig, wer sich diesem Geheimnis öffnet, weil in dem sich die Identität Jesu immer mehr verherrlichen wird. Was heißt das für uns persönlich und für uns als Gemeinde? Ich komme zum Abschluss des Vortrags. Das heißt für uns, dass wir nur durch Gemeinschaft mit Jesus, nur wenn wir Jesus hineinlassen in unser Leben, in unser Herz und wenn wir täglich mit ihm Gemeinschaft haben, nur dann werden wir die Identität Jesu annehmen, werden wir die Identität eines Gotteskindes, der Gottes Sohnschaft in uns sehen können, erkennen können. Nur dann werden wir wirklich zu neuen Kreaturen. In der Bibel steht, wer in Jesus Christus ist, er in uns und wir in ihm. Nur derjenige ist eine neue Kreatur. Nur dann ist das Alte vergangen und alles wird neu. Gott ist immer noch der Schöpfer. Er schafft jeden Tag neue Dinge. Auch in unserem Leben. Wir dürfen jeden Tag neue Dinge über ihn erkennen. Wir dürfen jeden Tag auch uns selbst erkennen in seinem Licht. Wir müssen weder uns selbst belügen noch andere. Wir dürfen ein klares Ja sprechen und ein klares Nein. Alles, was darüber ist, ist vom Übel, ist etwas Böses. Lauheit spiegelt nicht Gottes Identität wider. Aber Klarheit, Erkennbarkeit, Würze, ja, an anderer Stelle werden die Christen mit Salz verglichen. Wir sollen unser Licht nicht unter den Stuhl oder den Tisch stellen, sondern wir sollen erkennbar sein als Gottes Kinder. Wir sollen uns nicht dessen schämen, was in uns lebt. Wir sollen uns des Heiligen Geistes nicht schämen. Wir sollen uns unserer Erkenntnis, unserer Einsicht nicht schämen. Wir sollen uns unserer Liebe und Barmherzigkeit nicht schämen. Wir sollen uns des Evangeliums nicht schämen. Wir dürfen wahrhaftig sein in dem, wer wir sind, wie wir sind. Wir haben überhaupt gar keinen Grund, jemand darzustellen, der wir nicht sind. Wir dürfen zu unserer Bedürftigkeit stehen. Warum? Weil wir wissen, dass Jesus sie ausfüllt, dass Jesus sie angenommen hat, dass Jesus unsere Schuld, unsere Fehler wieder gut macht, dass er dafür gestorben ist. Und das geschieht, diese Neuwerdung, diese Neuschaffung, dieses Herauskristallisieren der Identität Jesu in uns geschieht durch regelmäßige tägliche Bibellese, durch regelmäßige tägliche Gebetszeiten. Gebetszeiten, wo wir einerseits unser Herz ausschütten, aber auch andererseits Stille haben und auf Gott hören, wirklich hinhören und wo wir Zeiten haben, wo wir Gott die Anbetung geben, die ihm gebührt, den Lobpreis, die Ehre, die ihm gebühren. Wenn wir gelehrt werden durch den Heiligen Geist, wenn wir die Bibel lesen und nicht verstehen, dann können wir den Heiligen Geist befragen, dass er uns in alle Wahrheit führt. Wenn wir täglich Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen, wenn wir uns auch von anderen Gläubigen korrigieren lassen und wir bereit sind, auch andere Gläubige zu korrigieren und zu ermahnen. Wenn wir gemeinsam in der Nachfolge unterwegs sind, dann werden wir immer mehr erkennen, wer wir sind in Jesus. Und wer Jesus für uns sein möchte. Wir haben, und das ist Der große Reichtum, den Jesus uns erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Wir haben täglich die Möglichkeit, im übertragenen Sinne geläutertes Gold von Jesus zu kaufen, ohne Geld. Neue Kleider zu erwerben, reine Kleider, unsere besudelten, beschmutzten Kleider zu waschen. Augensalbe von ihm zu kaufen, im symbolischen Sinne, dass er seine Hand auf unsere Augen legt, dass wir immer wieder sehend werden, auch wenn die Welt uns immer wieder blind machen will. Täglich das Abendmahl mit ihm zu feiern, zu wissen, uns ist vergeben, wir sind versöhnt mit Gott. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Ich persönlich liebe ein Zitat aus einem Buch von Klaus Eickhoff. Leider weiß ich den Titel nicht mehr des Buches. Der Ralf Richter hat dieses Buch sehr gemocht und ja auch als ein Leitfaden für eine gesunde Gemeinde dem damaligen Kirchenvorstand ans Herz gelegt. In diesem Buch stand, wo das Bild, und jetzt zitiere ich Klaus Eickhoff, wo das Bild einer gesunden Gemeinde verinnerlicht und geschaut wird, hat dieses Schauen bereits therapeutische Wirkung. Das Schauen der Gesundheit hat heilende Wirkung. Auf Jesus übertragen. Wenn eine Gemeinde gesund werden will, wenn sie wiederhergestellt werden will, wenn sie ein wahrhaftiges Selbstbild entwickeln will, wenn sie wahrhaftig sein will, treu, beständig, erkennbar als Gemeinde Jesu, dann brauchen wir nur Jesus anzuschauen. Immer wieder unsere Augen auf Jesus auszurichten, denn Jesus spiegelt Gott in Perfektion, in Vollkommenheit wider. Jesus ist sozusagen das Spiegelbild einer gesunden Gemeinde, denn er ist der Kopf und wenn der Kopf gesund ist, ist der ganze Körper gesund. Wir wollen immer auf Jesus sehen. Das heißt, in diesem Sendschreiben geht es im Großen und Ganzen um die wahre Identität einer christlichen Gemeinde und die soll Jesu wahre Identität widerspiegeln. Das heißt, daraus folgen für mich zwei Thesen. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die Jesus Christus widerspiegelt. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die Jesu Identität widerspiegelt. Das heißt, eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, deren Mitglieder klar und verlässlich sind in ihren Aussagen und Handlungen. Und das wünsche ich uns, dass wir dahin kommen, durch Jesu Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch die immer wieder beständig wirkende Kraft des Heiligen Geistes in uns, dass wir immer mehr Jesu Identität widerspiegeln. Und die Fragen für den Austausch, die möchte ich uns auch noch mit auf den Weg geben. Wie beurteilst du unsere Gemeinde? Was denkst du, wie Jesus unsere Gemeinde sieht? Das können natürlich nur Vermutungen sein und kein Urteil in dem Sinne, dass wir jetzt ein echtes Urteil fällen, sondern dass wir einfach mal überlegen, was würde Jesus zu unserer Gemeinde sagen? Und wie ist unsere Selbstwahrnehmung von unserer Gemeinde? Glaubt ihr, dass die Selbstwahrnehmung unserer Gemeinde und die Jesuswahrnehmung identisch sind? Die zweite Frage oder der zweite Abschnitt, der zweite Teil des Austausches. Glaubst du an Jesu Identität, wie sie hier vorgestellt wird? Also, dass er das Amen ist, das Ja auf alle Gottesverheißungen, dass er treu und wahrhaftig ist, dass er im Anfang der Schöpfung bei Gott war und immer noch mit seinem Wort Neues schafft in unserem Leben. Was bedeutet Jesu Identität für deine Identität? Und der dritte Punkt, der eigentlich der erste sein müsste, ist Jesus in deinem Leben gegenwärtig oder steht er noch draußen vor der Tür und klopft an und möchte gerne Gemeinschaft mit dir haben und mit dir eins werden? Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Beschäftigung mit diesem Text.